Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast, die meisten werden es wissen, weil so heißt ja der Titel dieser Folge, wie immer eigentlich, ist Till Pulvernick von True Love Tattoo in Düsseldorf. Till, ich grüße dich.
Hallo Olli.
So ein bisschen Premiere, weil wir sind im Moment zum ersten Mal seit langer Zeit, wie sagt man, tagesaktuell, denn ich weiß ja nicht, wann ihr da draußen diesen Podcast, diese Ausgabe hört. Es ist Ende Mai 2020, ergo wir sitzen mitten in der Corona-Scheiße. Till, wie hast du persönlich und wie hast du auch als Tätowierer die letzten Wochen, so ich glaube so Anfang März, da hatten wir uns noch gesehen bei der Ausstellungseröffnung genau. Vom Andreas in Aachen, bei Sistine and the Saint. Ja. Und da ging das dann recht schnell los.
Da hat man sich schon die Hände desinfiziert beim Reingehen.
Genau.
Genau. Ja, und dann ging das eigentlich los. Ja. Was soll ich sagen? Wahrscheinlich so wie viele andere auch. Ne? Ich war halt viel zu Hause. Ich habe 2 Kinder, um die habe ich mich gekümmert und habe viel Zeit mit denen verbracht. Und im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt ganz persönlich einfach nur spreche, war das vom Leben her ganz okay, ne? Also es war so ein Zwangsurlaub und man hatte viel Zeit, Sachen zu machen, die man sonst nicht macht.
Ne? Ich hatte mal kurz mit dem Felix Kienzle telefoniert und der meinte, für ihn war das so ein bisschen belastend, weil er meinte, so hätte ich vorher gewusst, ey, jetzt ist 4 Wochen irgendwie zu. Und danach geht's weiter, meinte, hätte er die Zeit total genossen, aber den hat das total unter Druck gesetzt, weil er nicht wusste, so, Alter, wann geht's weiter? Morgen oder in 3 Monaten erst, ne?
Ich habe da nicht so ein großes Problem mit, weil ich eigentlich frei bin von Existenzängsten, was nicht damit zusammenhängt, dass ich so viel Geld habe, sondern dass ich aufgrund meiner Biografie mich schon total früh damit abgefunden habe, eigentlich überhaupt gar kein Geld zu verdienen. Ne? Ich habe Kunst studiert und wollte freier Künstler werden.
Ja.
Und mir war auch klar, dass ich davon wahrscheinlich nicht leben kann. Und das habe ich ziemlich lange auch gemacht. Ich bin ja relativ spät beim Tätowieren eingestiegen. Ich habe ja ein ganzes Leben schon davor gehabt.
Ja.
Quasi. Ich habe ja erst mit Anfang 30 angefangen zu tätowieren. Ich bin jetzt 43.
Ja.
Also ich bin noch gar nicht so lange dabei.
Ja.
Und so diese
Das heißt, du legst auch eigentlich viel zur Seite so? Von dem Geld, was du verdienst.
Ich bin sehr sparsam.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja, das mache ich.
Ist natürlich auch klug, wenn man mit 30, wenn man schon Lebenserfahrung hat, da reingeht in diese Branche, wo man natürlich, wenn man gut zu tun hat, auch gutes Geld verdient. Ne? Aber nicht mit Anfang 20, dass du dann auf einmal die Flöhe im Kopf kriegst.
Absolut.
Ne?
Ich bin total froh, dass das so spät losgegangen ist, weil ich diese ganze Sturm- und Drangphase schon hinter mir hatte. Ne? Also hätte ich Anfang 20 das Geld verdient, was ich mit Anfang 30 verdient habe, hätte ich das wahrscheinlich hätte ich es anders ausgegeben irgendwie. Wobei, wie gesagt, ne, ich hatte da Ich bin da relativ bescheiden. Ich bin jetzt niemand, der auf bestimmte Statussymbole Wert legt. Deswegen, ich habe nie so viel Geld ausgegeben. Mhm. Ich bin auch nie großartig in Urlaub gefahren. Also ich gebe einfach nicht so viel Geld aus.
Gibt es denn überhaupt eine Sache, für die du gerne Geld ausgibst?
Ja, für Material. Ne? Also ich habe schon immer...
Also Tattoo-Equipment und
ja,
so.
Ja, Tattoo-Equipment, ja, genau. Ja, ja. Ich hab früh angefangen, Geld dann für Maschinen auszugeben. Da habe ich so einen leichten Fetisch, wie wahrscheinlich auch viele andere. Also ich habe viel zu viele Tattoo-Maschinen.
Wenn es darum geht, sagen, also die meisten introducen das so.
Ja.
Mein Eindruck ist eher, jeder ernsthafte Tätowierer hat so voll so einen Maschinenfetisch. So, ne?
Ja, ja, ich glaube auch. Also,
ja.
Weiß nicht, es gibt bestimmt auch Leute, ich kenne auch Leute, die da drauf scheißen tatsächlich. Ja, ne? Ja. Also ich kenne Leute, die haben, denen ist das relativ egal. Die haben ihre 2, 3 Maschinen, mit denen tätowieren die seit 20 Jahren und alles ist gut.
Ja.
Aber da kann ich mich leider nicht von frei machen.
Ja, ist wahrscheinlich auch so eine Büchse der Pandora, ne? Wenn die geöffnet ist, dann willst du immer mehr wissen und das auch noch ausprobieren und jetzt habe ich nochmal hier gehört und so, wie fühlt sich das denn an und so weiter, ne?
Ja,
ja, spannend. Und gut, du warst dann viel zu Hause, hast dich um Kinder gekümmert. Und du hattest gerade schon gesagt, du hattest quasi schon ein anderes Leben geführt, bevor du Tätowierer wurdest. Das heißt, du hast einen künstlerischen Background, du hast freie Kunst studiert in Düsseldorf.
Mhm.
Wann hast du angefangen zu zeichnen, so klassisch als Kind schon? Was haben deine Eltern gemacht? Gab es da einen Background?
Auf eine Art schon, aber nicht beruflich. Ne? Also meine Eltern sind beide Lehrer. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt.
Aus Düsseldorf auch?
Nee, aus Münster.
Ah. In
Münster-Westfalen geboren.
Ja.
Geboren und aufgewachsen.
Ja.
Und habe 96 habe ich Abitur gemacht.
Lehrer, beide Eltern Lehrer in Münster. Ziemlich geil, so ein Pädagogen-Klischee. So,
absolut.
Ne? Ja. Ja.
Aber
Geschwister?
Ich habe einen jüngeren Bruder.
Ja.
Mein Vater war schon, der hat auch selber gezeichnet viel, ne? Der hat auch so gestalterische Sachen viel gemacht, auch während meiner Kindheit habe ich das halt mitbekommen, ne? Ich habe mit dem zusammen gemalt und so und ich habe auch selber einfach, ich weiß nicht, ob das jetzt meinen Eltern geschuldet ist, aber ganz früh, also seit ich an Beginn meiner körperlichen Fähigkeiten Stift zu halten, habe ich gezeichnet und gemalt. Mhm. Das hat mir immer total viel Spaß gemacht.
Mhm.
Und das wurde insofern gefördert von zu Hause, als dass die mich haben halt machen lassen. Es wurde jetzt nicht angeleitet, macht das oder so oder hier. Mhm. Wir wollen hier einen Künstler heranziehen, aber ich hatte halt einfach die Möglichkeiten, das zu machen. Ich durfte ich habe die Wände meines Kinderzimmers mit Filzstiften vollgemalt und so, also das war alles okay.
Hast du deinen Vater da schon so quasi als Lehrer auch verstanden, dass du den konkret gefragt hast, wie male ich das, wie male ich eine Perspektive oder und der hat dir das gezeigt?
Nee, gar nicht.
Nein.
Das habe ich mir so angeeignet. Das ist natürlich gewachsen. Das ist so, keine Ahnung, wenn du so früh anfängst zu zeichnen, dann ist das ja ein intuitiver Vorgang.
Mhm.
Ne? Also ich habe mich nie hingesetzt und wollte was lernen, sondern ich habe das einfach gemacht und wenn du, du willst dann, dass das bestimmt aussieht, und dann versuchst du darauf hinzuarbeiten und irgendwann checkst du, dass man da eine Verjüngung macht, dann sieht der Fuß eher so aus, als ob der hinten steht oder irgendwie oder hast Comics abgezeichnet und davon was gelernt oder so, solche Sachen. Ne?
Ja, okay. Ja. Okay, du hast dann, weiß nicht, Abitur gemacht oder sowas?
Genau, Abitur gemacht, 96 und dann habe ich noch Zivildienst gemacht und dann bin ich 97 nach Düsseldorf gegangen an die Kunstakademie.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Als ich deinen Namen zum allerersten Mal gehört habe, vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren oder so, da klingelte es bei mir direkt, Pulpaneck, weil den Namen hatte ich mir gemerkt, weil die Älteren unter uns, also ich bin 42, es gab in den 80ern, Anfang 90er, in der 80er, einen professionellen Skateboardfahrer, Anders Pulpaneck, und das ist tatsächlich Verwandter von dir, ne?
Ja, das, also um jetzt die genauen Familienverhältnisse darzulegen, das ist zu kompliziert, aber letztendlich kommt der Name Pulpaneck von Anders aus meiner Familie, der ist quasi mein Cousin.
Ja, okay, Worauf ich hinaus will, hattest du auch so ein Skate, so
genau, wenn man in Münster aufwächst, dann bleibt das eigentlich auch nicht aus. Durch Titus da super früh eine große Plattform an Skateboard Sozialisation.
Ja.
Und da war ich auch drin. Ne? Also ich habe, weiß ich nicht, mit 11, 12 habe ich angefangen, Skateboard zu fahren.
Mhm.
Richtig.
Und genau. Dir sind natürlich sofort die ganzen Grafiken aufgefallen, weil die natürlich total geil und spannend sind.
Selbstverständlich,
ne?
Natürlich. Tatsächlich ist das so. Also,
was war dein erstes Brett, weißt du es noch?
Mein erstes Brett war Enter the Ninja. Das gab es bei Karstadt.
Okay.
Das war ein Komplettboard. Das
so ein Billo-Ding.
Das
eher.
War ein Billo-Ding.
Ja,
ne?
Genau.
Und das zweite war direkt eins, das ich von meinem Cousin damals vom Anders, da bin ich mal zu dem hingefahren und habe den interviewt für eine Schülerzeitung.
Ja.
Und da hat er mir ein Florian Böhm-Deck geschenkt.
Genau, der damals auch ein legendärer deutscher Skater
ja.
war, ja.
Ich weiß aber noch, es gab halt so, es gab irgendein, es gab von Titus damals so eine Preisliste, die war halt so fotokopiert, ne? Ohne Bilder, aber
ja, ja.
Da gab es eins, das hieß Pharao oder so, ich weiß gar nicht von was, für, es war auch kein Pro-Deck oder so, kein Pro-Model, ne?
Aha.
Einfach so, aber das ganze Skateboard war halt wie so ein Sarkophag von so einem, also einem ägyptischen Pharao.
Okay.
Das habe ich total abgefeiert, das war aber zu teuer, das haben mir meine Eltern nicht gekauft, aber das wollte ich unbedingt haben, das
ja.
ist so ein, das ist auf jeden Fall ein Design, das ich noch bis heute vor Augen habe.
Ja, krass, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Woran ich mich erinnern, was sehr, sehr interessant geformt war, war von Sorlek.
Ja,
so eine Marke, diese Metallica-Decks,
ja,
die
ja.
waren auch so wie ja. so ein, die hatten wie so zeitliche, wie so, weiß ich nicht, wie so fischförmig, irgendwie
ja.
so ganz, ganz abgefahren, so Zacken mhm. in an der Seite und so. Genau, und hast du dann so Grafiken dann auch abgezeichnet oder sowas, selber gemalt und sowas?
Ja, das habe ich alles, klar, ne?
Ja.
Man hat dann sich die, weiß ich nicht, die Totenköpfe von Paul abgezeichnet und irgendwo drauf gemalt. Wir haben uns selber T-Shirts gemalt
ja,
mit
ja,
Eddings
ja.
und so. Na klar,
ja.
natürlich, das
ja,
haben wir
ja.
gemacht.
Ja. Ganz kurz fürs Protokoll. Wir sind da gerade gar nicht drauf eingegangen. Wir haben natürlich thematisiert, dass wir in der Corona-Scheiße hängen. Und wir sitzen natürlich, ich und der liebe Till, wir sitzen natürlich in 2 Meter auseinander. Fenster sind auf. Ich glaube, hier geht ein bisschen Luft. Also
wir sind safe.
Wir sitzen jetzt nicht, wie sonst immer in meinem Podcast, eng umschlungen.
Nackt.
Auf der Parkbank.
ja.
genau, das machen wir nicht. Okay, und gut, dann hattest du diesen Background und dann hast du dein Abitur gemacht oder so und dir war eigentlich relativ schnell klar,
also ich
sowas
davor,
in die Richtung
ja,
soll es
richtig,
sein.
Ich habe davor, ich habe dann auch ziemlich früh angefangen, Graffiti zu machen.
Mhm.
Also ich war
auch in Münster noch?
Auch
oder?
In Münster.
Ja.
Ne? Also es ist ganz interessant, es gibt in letzter Zeit ist so eine Instagram-Seite aufgetaucht, die sich mit erster bis dritter Generation Graffiti in Münster befasst. Und
krass.
Da bin ich dann tatsächlich angesprochen worden, weil, was mir so gar nicht bewusst war, ich zur ersten Generation Graffiti Münster gehöre, weil das so
vor,
die ersten Bilder, die
niemanden.
Ich zurückdatieren kann, sind 89, 90.
Ja.
Das war schon relativ früh dann. Da gab es vielleicht noch 1, 2 Leute, die vor mir in Münster was gemacht haben. Aber ich war relativ früh, ne, und habe da schon früh angefangen, Sachen mitzumachen. Also da geht's eigentlich los, dass ich auch mit einer Außenwirksamkeit Sachen gemalt und gezeichnet habe, ne? Weil, also vorher halt, wie gesagt, immer schon gezeichnet, ne? Also,
wie war denn dein Name?
Mein Name war Too Sick. Den habe ich mir auch als eine meiner ersten Tätowierungen war Too Sick.
Ja, schön ans Handgelenk, ja.
Hat mir Igor damals ans Handgelenk tätowiert.
Igor Manojlovic.
Igor hat damals, der Tätowierladen in Münster war Tätowiersucht.
Genau, mit dem Jens zusammen, Jens Gößling.
Später, es war eher so, dass, also erstmal war das ja Taninas Laden.
Tätowiersucht, genau.
Tätowiersucht
genau,
und genau. Dann war irgendwann Igor dabei und die hatten zusammen so einen ganz kleinen Laden in der Altstadt von Münster in einem Hinterraum von einem Secondhand-Laden.
Ah ja.
Ja, das war ganz, du musstest erst durch so, oder so ein Vintage-Laden würde man heute sagen, wo
aha.
du auch so Möbel und so kaufen
ja.
konntest. Und da musste man durch und dann hinten war so ein ganz kleiner Raum und da wurde tätowiert und da waren Igor und Tanina. Eine Zeit lang war da, also meine allererste Tätowierung habe ich mir da auch abgeholt. Da, die habe ich bekommen vom Gregor, der jetzt New Jack in Duisburg, glaube ich, macht.
Gregor, wie heißt der? Irgendwas? Altenbach oder so? Nee, wie heißt der? Wie heißt der? Ja, ja, in Duisburg, ja, Gregor, ja.
Der hat da eine kurze Zeit auch, glaube ich, gearbeitet.
Was war das für ein Motiv?
Das war irgendein selbstgezeichnetes kryptisches Zeichen, was ich für mich und meine Freundin damals gezeichnet habe.
Du sitzt in kurzen Hosen und T-Shirt, sieht man das Ding irgendwo?
Nee, das ist das Einzige, was ich mir abgedeckt habe. Das war hier am Bein.
Ja, am Bein,
ist jetzt vom Chris Detmar ein schwarzes Herz.
Da ist
Herz
ein schwarzes drüber. Herz drüber mit einer fetten Rose. Ja, ja, kann man machen. Ne?
Ja, genau.
Okay, und was war die erste Tätowierung, die du gesehen hast? Ich meine, das gerade wenn du gerne zeichnest oder so, also das springt einem doch vielleicht eher ins Auge als jemand, der da überhaupt keine Bezugspunkte hat oder was auch immer.
Ja, nicht jetzt über diese Zeichenschiene. Ich glaube, das erste Mal wirklich bewusst sowas wahrgenommen als, also eine Tätowierung wahrgenommen, auch als das, was es für mich letztendlich dann später ausgedrückt hat, war für unsere Generation wahrscheinlich auch noch so ein Erinnerungspunkt, als ich Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen habe.
Okay.
Weil da machen die so Handpoke, die wickeln sich so einen Faden um eine Nähnadel und tätowieren sich irgendeinen Scheiß an die Hand oder so.
Okay.
Das war das erste Mal, dass ich das als Prozess wahrgenommen habe und aber auch als Symbol, ne, für irgend, also das war dann so in dieser, ne.
Hast du den Film in der Schule erst einmal gesehen?
Viele haben den in der Schule gesehen, ich nicht. Ich habe den tatsächlich außerhalb der Schule gesehen, ich bei irgendeinem Freund zu Hause, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass der Film natürlich irgendwie einen Eindruck hinterlassen hat, ne? War ein recht intensiver Film.
Ja.
Aber da war das war halt so eine, ne, diese Szenerie, Drogen, Junkies, außerhalb der Gesellschaft auch, ne, so eine komische Haltung, die Anti abseits von einem bürgerlichen Dasein ist, ne.
Und viel geiler das, eigentlich als heute.
Ja, viel geiler, gut, kann man sehen, wie man will, aber für mich war das, also das habe ich dann damit mit Tätowierung auch verbunden.
Ne? Hatte ich das in dem Moment, fandst du sofort interessant oder fandst du das eher so ein bisschen abstoßend? Weil der ganze Film ist ja schon sehr drastisch und so. Und wenn das dann in dem Kontext zu sehen ist, könnte man ja auch meinen so, oh, das fuckt mich jetzt hier irgendwie, damit will ich nichts
zu tun. Ist komisch, also weil ich fand dieses, also tatsächlich hat der genau das natürlich auch gemacht, weshalb der auch in der Schule gezeigt wurde. Also ich hatte schon eine schwere Abneigung gegen, explizit gegen Heroin.
Ja. Also so. Doch ganz gesund, wenn man da eine Abneigung entwickelt.
Das hat das tatsächlich bei mir schon ausgelöst, aber diese Sequenz, wo die sich da selbst tätowieren, das fand ich eigentlich ganz interessant. Also das fand
und
ich
die haben sich so hand gepokt.
Ja, einfach so in Tusche und dann so irgendwas, weiß ich nicht was, irgendein Scheiß.
Und wusstest du, aber war dir auch klar, dass es da irgendwie Maschinen auch für geben muss? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Das war für mich auch nie der Einstieg da ins Tätowieren. Also ich habe dann lief das natürlich ein bisschen später über Skateboard fahren habe ich natürlich, weil ich mit älteren Jungs Skateboard gefahren bin.
Die hatten dann Tattoos.
Nee, die hatten gar nicht Tattoos, aber die haben halt natürlich eine Musik gehört, ne? Und die habe ich dann auch gehört, die Musik. Und das war halt dann damals halt so Hardcore, hauptsächlich Chromax. Hardcore. Ja, also ich glaube, die ersten Tapes, die mir aufgenommen haben, da war Black Flag drauf und
Rollins.
Deck Nasty und hat diese Sachen.
Ja, aber Rollins war ja gerade total ikonisch, Rollins damals in den 90ern mit seiner riesen Sonne auf dem Rücken.
Total. Da war das dann da und das habe ich natürlich verbunden mit so einer Haltung. Ne? Und die war mir auch immer wichtig. Ich hatte dann Freunde später, auch aus der Skinhead-Szene und so, im Skinhead-Bereich war das auch eine ganz große
aber
Nummer.
Aber Oi-Skin. Ne? Hä? Keine Nazi-Skins.
Nee, ich bin total links eingestellt.
Ja, aber kann ja sein, dass man da Berührungs...
Bin ich frei von. Und aber trotzdem, die Ästhetik, mit der die spielen, ist ja, hat viel auch, ne, da gab es viele tätowierte Leute und und diese Haltung, so eine antisoziale Haltung, das war für mich das Spannende am Tätowieren. Ne? Mhm. Ist es für mich heute auch immer noch, das geht nicht weg, ne? Obwohl sich das Tätowieren total verändert hat. Mhm. Für mich ist das der immanente Wert, den Tätowierungen haben. Deswegen hat mich, wie das jetzt, dass es Maschinen gibt und so, ja, ne, klar hat man das dann wahrgenommen, wenn man mal zum Tätowierer gegangen ist, aber mir war auch die Qualität relativ unwichtig.
Ja.
Ich wollte tätowiert sein, weil ein Statement. Das wollte ich. Ja. Ich wollte keine gute Tätowierung haben.
Ja.
Das war mir völlig egal.
Ich hake da mal kurz ein. Ja. Wenn dir dieser Faktor so wichtig ist, dieses Aufbegehrende, dieses, man kennzeichnet sich als ein anderer Teil der Gesellschaft oder möchte sich davon separieren oder was auch immer. Wie sehr fuckt dich das ab, wenn jede Bäckereiverkäuferin mittlerweile den Unterarm tätowiert hat?
Eigentlich fuckt mich das nicht besonders ab, ne, weil ich da auch mittlerweile, ja, es stört mich halt nicht, es ist halt einfach da, ich kann nichts dafür, weißt du, ich kann das ja nicht ändern und ja. Meine Einstellung ändert sich ja nicht. Das war für mich, das hat was manifestiert und jetzt manifestiert sich das halt über andere Sachen, ne, über dann doch mehr eine Haltung, die man einfach nach außen trägt, als über eine Tätowierung. Von daher, das hat alles seine Berechtigung auch, ne? Das, das ist nun mal so. Das ist mit jeder Subkultur, die in so ein Mainstream dann reinläuft, das passiert zwangsläufig, ne? Mhm. Also guck dir, wenn du bei Musik bleibst, ist das ja so ähnlich.
Das ist so diese, ich habe die Band im kleinen Club gesehen, jetzt spielt's im Stadion.
Ja, genau. Ja. Oder halt auch einfach alles, was dann so post Green Day gekommen ist, ist dann ja was anderes, als wenn du dir Iggy Pop anhörst oder so. Ne?
Ja, ja, ja.
Der würde sich selber wahrscheinlich noch nicht mal mehr als Punk bezeichnen. Der macht, hat einfach was Neues gemacht. Irgendwas, was nicht den konform war, den Hörgewohnheiten der Menschen. Und dann wird das nachher als Punk, als Urvater, da sind die Anfänge des Punks. Ne? Mhm. Da ändert sich ja dann an der Haltung nichts, das verschiebt sich dann, weißt du, also heute findet das vielleicht woanders statt und nicht mehr im Tätowieren. Mhm. Ich habe auch dadurch, dass ich angefangen habe zu tätowieren, also an einem Punkt relativ spät, wo das ja alles schon vorbei war eigentlich, ne? Also als ich angefangen habe zu tätowieren.
Das heißt vor Kunden, etwa 10 Jahren?
Ja, sogar noch später, also ich habe vor 10 Jahren, 2009, als Shopguy angefangen bei ja. True Love, beim Hennes und beim Olaf.
In Düsseldorf, ja.
Und tätowiert selber richtig habe ich dann erst 2011, würde ich sagen.
Mhm. Ja,
so dass ich wirklich Kunden tätowiert habe. Und da hast du ja schon Kunden, die das nicht mehr machen aus der gleichen Motivation wie du selbst. Aber ja. Dann war das für mich.
Da ging es ja schon mit Fußballerarmen los, ne?
Ja, genau.
Wir sind ja,
ja
schon ganz Fußballer zugehackt.
Ja, ja.
Ne, so langsam.
Ja.
Beckham war ja der Erste so und dann nach und nach immer mehr. Und
ja, das fängt ja auch schon viel früher an. Überleg ja. mal, es gibt so ein, ich weiß nicht, kennst du den Film Physical Graffiti?
Nee.
Ist so ein Film über.
Ich kenne Led Zeppelin-Platte, die so heißt.
Ja, nee, es gibt auch so einen Film über. Da geht es um Tätowierung und um so Body-Modification-Geschichten und so. Und da werden vor allem auch irgendwie Skateboardfahrer und Snowboardfahrer und Motocrossfahrer interviewt, die über ihre Tätowierung reden. Und da ist Jason Jesse.
Ja.
Und der Film ist schon alt, ne? Der, ich weiß nicht,
Skater.
Der ist aus den späten 90ern, ja. würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und da steht schon Jason Jesse, der irgendwie, der war schon schwer tätowiert war damals für seine Verhältnisse, für die Verhältnisse damals und lästert quasi darüber, dass seine Mutter ihn nach Mark Mahoneys Telefonnummer gefragt hat, weil sie sich jetzt tätowieren lassen will.
Ja, ja, ja.
Und er steht da und streicht mit dem Edding alle seine Tätowierungen durch, weil er meint, ey, ne, wir haben es gemacht, weil es war antisocial und jetzt will meine Mutter tätowiert werden,
ja,
Alter,
ja.
It's over.
Ja, also, ja, ja, ja.
So, und das habe ich auch so verstanden dann direkt, also das war dann weg. Für mich ist das dann was Nostalgisches geblieben, ne?
Mhm.
Also wenn ich mich heute noch tätowieren lasse, ist das eine Art von Nostalgie, einer Haltung gegenüber, aber diese Haltung zu transportieren, da braucht man jetzt neue Ebenen für.
Ne? Ja.
Und die jungen Leute machen das auch vielleicht woanders. Also die jungen Leute, die sich, oder es ist eine größere Bandbreite geworden. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die auch Tätowieren benutzen, um sich abzugrenzen, aber es gibt, der Großteil der Leute, der sich tätowieren lässt, möchte eher dazugehören und sich eben nicht abgrenzen.
Ja, ne? Ja, genau. Hm.
Ja.
Ja, ja. Wo ich eher erstaunt bin, dann lassen sich Leute auch die Unterarme tätowieren und ich finde es so krass, ich meine, es gibt so viele geile Tätowierer heutzutage, in jeder Stadt gibt es irgendwo einen guten, die Leute lassen sich immer noch irgendwie, also jetzt noch nicht mal richtige Scheiße, aber echt einfach so extrem mittelmäßiges Zeug tätowieren, ne?
Ja, aber das ist halt, was ich...
Und was ich aber auch irgendwie so ein bisschen geil finde, weil ich denke so, okay, wenigstens das lohnt sich, also zahlt sich für mich noch so ein bisschen aus, dass ich irgendwo hinreise oder so oder was auch immer und dass ich mich damit beschäftige, dass man wenigstens den Benefit noch so hat, weißt du, dass die Tätowierung einfach ein Stück besser ist, als wenn ich an die nächste Ecke gehe und mir da irgendwas abhole.
Ja, das ist ja so, das ist dann, wie gesagt, ich finde das von der Haltung her ist die Qualität der Tätowierung völlig scheißegal. Das ist so, wie gesagt, mich hat das auch nie interessiert, wie die Tätowierung aussieht, die ich bekomme. Ich war zum Glück immer irgendwie gut aufgehoben. Ich habe mich da von Tanina, dann von Igor tätowieren lassen, dann später vom Olaf, den kenne ich halt auch schon sehr lange und habe da immer gute Sachen abbekommen. Aber wenn das jetzt Scheiß-Tätowierungen gewesen, also jetzt qualitativ schlechtere Tätowierungen gewesen wären, hätte mich das überhaupt nicht gestört. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht das Lustige, dass die Leute heutzutage sich immer noch schlechte Tätowierungen abholen, aber halt eben nicht mit der Haltung, ist mir doch scheißegal, ich will einfach nur geil tätowiert sein, weißt du, sondern die wollen ja eigentlich was Schönes haben, eben so was Konformes und kriegen das irgendwie nicht. Das verstehe ich aber auch nicht.
Ja, falscher Fehler, so, ja. Ja, aber gut, du sagst, dir wäre es relativ egal gewesen, wenn die Tätowierung nicht so gut geworden wäre. Aber ich meine, du bist ja bewusst zu den Leuten hin, weil du genau wusstest.
Ich bin da hingegangen, wo halt die Leute auch hingegangen sind, die ich kannte. Nicht, weil also in Münster, ich habe die Sachen auch am Anfang ja immer selber gezeichnet. Ne? Ja. Mir war das erstmal auch überhaupt nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Also ich habe mich ganz spät mit der Welt des Tätowierens auseinandergesetzt, dass es da Hierarchien gibt, dass es da Leute gibt, die irgendwas besonders gut können. Ja. Das habe ich ganz lange
gemacht. Ja, aber krass, also ich meine, wenn du selber zeichnest und zeichnerisches Talent hast, oder sagen wir mal so, was war denn dann irgendwann so die erste Tätowierung, wo du gesehen hast, okay, Tätowieren ist nicht nur ein bisschen schwarz in die Haut machen, sondern total krasse eigene Bildsprache? Da sind Sachen möglich, die auf Papier nicht möglich sind oder vielleicht umgekehrt.
Das ist mir
auf
bewusst der Haut geworden, als ich mich dann vom Olaf habe tätowieren lassen, weil ich...
Wann war das ungefähr?
Was war das erste?
Olaf Lobe, ja?
Olaf Lobe, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich habe damals mit meiner damaligen Freundin zusammen, wollten wir eine Tätowierung haben. Jeder hat so eine Schwalbe bekommen mit einer Banderole, wo was drin stand. Und
wo ist sie?
Das ist die hier.
Ja, cool. Ja.
Und
ja,
dickes Ding, ja. Da hatte ich, glaube ich, noch nichts, da hatte ich gar nichts für vorbereitet. Da habe ich gesagt, mach du mal. Und dann habe ich aber eine andere Tätowierung bekommen. Das war die hier unten vom Olaf. Ja, da wollte ich einen Schädel haben mit so Lilien.
Ja.
Und habe dem eine fertige Zeichnung gegeben von mir. Mhm. Und dann kam ich zum Termin und dann hat der Olaf gesagt, so, und jetzt zeige ich dir mal, was wir heute machen. Und ich dachte
so, ja, und du so, ich weiß ja,
ich habe dir ja gegeben.
Ja, ja.
Und dann war das halt eine völlig andere Herangehensweise.
Ja.
Und
warst du dann erstmal so anti, so, ey, ich will meinen?
Nee, weil wie gesagt, letztendlich war mir das egal, wie es aussieht. Ich wollte einfach nur tätowiert sein. Aber natürlich habe ich als jemand, der auch zeichnet, dann darüber nachgedacht, warum hat er das anders gemacht?
Ja.
Und habe auch schnell verstanden, rein vom Sehen her, dass das so als Tätowierung viel besser funktioniert. Ne?
Musste der dir das noch erklären oder hast du es einfach gesehen, das war sofort klar?
Nö, ich habe das gesehen, also visuell verstanden habe ich das sofort.
Ja.
Ich hätte dir das damals nicht erklären können, warum das jetzt besser ist als die Zeichnung, die ich habe. Mhm. Ne? Aber das kam später, also das kommt dann wirklich, als ich angefangen habe, selber zu tätowieren und dann angefangen habe, die Sachen runterzubrechen auf Lesbarkeit.
Ja.
Da hat sich das dann manifestiert. Da habe ich es dann richtig so verstanden, dass ich es auch jetzt theoretisch erklären könnte.
Ja.
Ne? Aber
ich will noch mal ein paar Steps zurückgehen, und zwar in deine eigene Biografie. Sonst vergessen wir es am Ende.
Ja.
Du hast dann angefangen, Kunst zu studieren nach dem Abitur in Düsseldorf.
Ja.
Und das war der entscheidende Schritt von Münster nach Düsseldorf zu gehen, weil Düsseldorf Kunsthochschule.
Ich hatte mich in Münster beworben, in Düsseldorf und in Hamburg, glaube ich. Und Düsseldorf hat mich als erstes genommen. Dann bin ich da hingegangen.
Ah, okay. Ja. Und da musstest du eine Bewerbungsmappe machen und.
Einfach eine Mappe mit Zeichnungen dahin geschickt und das war's.
Ich meine, Düsseldorf ist so mit erster Adresse, du wurdest sofort genommen.
Ja.
Dachtest du auch in dem Moment, okay, ich scheine tatsächlich Talent zu haben? Warst du so ein Zweifler oder wusstest du um deine Fähigkeiten?
Also ich war und bin immer noch ein Zweifler, weil ich natürlich ich bin schon mein größter Kritiker, ne? Also auch als ich davor wie gesagt, Graffiti gemacht habe, da bin ich dann auch
ganz relativ kurz, gibt es heute noch, 20 Jahre später, gibt es in Münster Fleckchen, wo man Arbeiten von dir sehen kann?
Es gibt noch ein ganz paar, ganz wenig, aber es gibt noch ein paar.
Okay, wann hast du das letzte Mal was gesehen? Bist du mal mit der Bahn vorbeigefahren oder so oder nur auf dem Foto?
Boah,
Ist eigentlich geil zu wissen.
Ja,
so,
auf
dem
Foto habe ich es mal gesehen und bei einer Sache bin ich auch, glaube ich, mal vorbeigefahren mit dem Fahrrad, als ich meine Eltern besucht habe.
Ja.
Ja. Ah, die schönen Sachen nicht mehr, aber so ein paar schlechte Sachen sind noch da. Aber
ja. Was war so das größte, aufwendigste Ding, was du jemals gesprüht hast?
Also wir, ich bin da relativ schnell auch relativ erfolgreich geworden, weil ich halt so gut zeichnen konnte und ich bin dann, weil andere das besser konnten, nicht in diesen Style-Kram eingestiegen. Ich habe keine Schriftzüge gemacht, sondern war ziemlich schnell so in unserer Crew der die Characters gemacht hat, die Figuren.
Also Figuren, und Gesichter
auch
und
dann
sowas.
So mehr in so einem richtig fotorealistischen Bereich reingearbeitet. Ne?
Ja, krass, ja.
Und das hat natürlich bei den Leuten, die, also
ganz kurz, ja. Aber das sind ja auch Arbeiten, da brauchst du auch ein bisschen. Das ist nicht so, nachts mal auf die Bahngleise schnell dran und schnell wieder wegrennen.
Das haben wir natürlich auch gemacht, ja. Aber klar, es hat sich dann irgendwann, je komplexer das wurde, desto mehr wurden das legale Sachen. Deswegen habe ich auch schon
also so Aufträge und sowas.
Ja, ja.
Okay,
ja,
cool.
Genau.
Ja, ja.
Und dann war ich irgendwann mal, das Größte, was ich, glaube ich, dann gemacht habe, waren zwei Sachen. Da gab es so ein Projekt von der EU, wo ich irgendwie mit reingerutscht bin. Da sind Leute aus Deutschland nach Spanien geflogen und dann haben wir da eine 90 Meter Wand in Madrid gemalt. Da gab es dann auch sogar, und da war es halt auch das Gleiche. Ich meine, da waren extrem gute Leute dabei. Da war unter anderem hier der Mason aus Dortmund dabei, einer von den Pionieren,
ja.
Ne? des Graffitis irgendwie. Ja. Der,
und ihr habt euch zusammen 91 Meter Ding ausgedacht oder du hattest so ein Part von dieser 90?
Nö, das war, ja genau, die ja. War 2 Meter hoch oder ja. So und dann ging das elendig lang
ja.
Und mit den spanischen Sprühern zusammen waren ja. Wir, weiß ich nicht, vielleicht 15 Mann oder so und jeder ja. Hat dann da so seinen Part gemacht.
Ja.
Und natürlich hat man sich vorher so ein bisschen abgestimmt und ich habe da halt so realistische Charakter gesprüht und das spricht die Leute natürlich sofort an, das ist der Eyecatcher, weil, okay, guck mal, ein realistisches Porträt, das können wir sofort entziffern
ja. Und
dieses ganze andere Geschnipsel fanden die uninteressant, obwohl das vom Standing her wahrscheinlich innerhalb der Szene viel interessanter war, trotzdem gab es dann in der El País, in der großen Tageszeitung von Madrid, gab es einen fetten Artikel darüber mit meinem Bild drauf.
Ja, geil.
Ne?
Da warst du wie alt? 16, 17, 18?
Ja, sowas.
Ja,
ja 18, 19
ja. Vielleicht
schon.
Ja.
Also ich habe das auch noch weitergemacht, bis auch noch als ich in Düsseldorf Kunst studiert habe, noch ein paar Jahre, ne? Aber dann weniger.
Hm.
Das wurde dann immer weniger, weil ich mich mehr auf andere Sachen konzentriert habe. Und man dann, es ist ja auch so ein Ding, hey, du hast dann deine Crew und so und wenn sich das so auseinanderentwickelt, dann trifft man sich nicht mehr so oft und macht weniger was.
Ja.
Aber um darauf zurückzukommen, worum es eigentlich ging, dass ich mich selbst schon immer auch, ich habe mich dann immer an dem Besten, was ich irgendwo mal gesehen habe, schon gemessen und war dann da so mein Kritiker und fand immer andere Sachen noch besser. Und das hat mir aber natürlich den nötigen Hunger gegeben, um da zu wachsen irgendwie. Ne?
Mhm.
Und das war, ich wusste zwar dann schon, was ich konnte, wusste aber auch, es geht immer noch besser. Ne? Und dann habe ich mich da beworben, dann bin ich angenommen worden, habe natürlich
jetzt,
schon gedacht, in Düsseldorf, dass, ja klar, haben die mich angenommen, weil ich kann ja zeichnen. Als ich dann in Düsseldorf war und wir dann da in dem ersten Jahr, ist der Orientierungsbereich, dann hat jeder mal so seine Mappe vorgestellt. Da ist mir ziemlich schnell klar geworden, ich bin auch nur einer von vielen, weil alle, die da waren, konnten extrem gut zeichnen.
Ja,
ne?
Okay.
Da war ich dann, also vorher bist du auf der Schule, bist du natürlich der beste Zeichner im Kunstkurs.
Ja.
Ne? So, da gab es keine anderen, die so gut zeichnen konnten wie ich.
Hm.
Aber an der Kunstakademie bist du halt mit Leuten, die
genau.
Das alle, ne?
Ja.
Also die auch das tausendmal besser sogar noch können. Ne?
Und nur weil man gut zeichnen kann, heißt das ja auch lange noch nicht, dass man ein guter Künstler ist.
Überhaupt nicht. Das
ne?
War ja auch
ja
eine Erlüchterung, die dann schnell kam, dass das damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ne?
Ja, ja.
Also
ja.
Ich habe das sogar oft auch als hinderlich sogar empfunden, dass ich bestimmte technische Sachen vielleicht ganz gut konnte,
ja. Weil
dir das dann manchmal so auf dem innovativen
was verbaut,
Faktor ja. im Weg steht. Ne?
Ja.
Weil andere Leute, die vielleicht da Defizite hatten, die sind aber dann mit gedanklicher Arbeit um
ja. Die
Ecke gekommen, die viel
ja. Spannender
war als, ne? Also ich meine, einfach nur irgendwas toll abzeichnen, ist ja arschlangweilig.
Ja, ja, voll. Ja, ja. Ja, das ist das Gleiche, wenn du irgendwelche Ungarn hast oder was auch immer, die irgendwelche farbrealistischen Tätowierungen machen.
Ja, genau.
Ich finde es halt auch total
ja.
egal. Es ist halt einfach fucking austauschbar. Genau. Es funktioniert als Tätowierung nicht. Die Bildsprache ist lame.
Ja.
Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht,
was man da macht. Ich mache ja auch in Schwarz-Grau mache ich ja Porträts. Das macht mir auch Spaß, aber das ist ja nichts weiter als eine Fingerübung. Also das ist ja nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine gute Tätowierung, weil die weil man da die Figur oder den Menschen drauf erkennen kann. Also das ist Malen nach Zahlen.
Ja.
Mehr ist das nicht.
Harte Frage. Du hast dann wie lange Kunst studiert? Fertig studiert?
Ich habe fertig studiert, ja. Mit allen Auszeichnungen, die man mitnehmen konnte. Und war dann fertig, lass mich nicht lügen, 2003, glaube ich. 2004 vielleicht, 2003, ja.
Ja. Harte Frage, aber vielleicht kriege ich trotzdem eine Antwort. Was war die wichtigste Lektion, die du aus deinem Studium mitgenommen hast? Und was hat dich in dem Studium am meisten abgefuckt?
Boah, das so runterzureißen ist schwer, ne?
Oder sagen wir mal so.
Ich fange mal mit dem Negativen an, weil das ist einfacher für mich.
Ja.
Abgefuckt hat mich eigentlich, also ne, warum ich Kunst interessant fand, war natürlich, weil ich gezeichnet habe, aber auch, weil ich so einen Freiheitsgedanken immer irgendwie hatte, ne? Also so diese Idee, freier Künstler zu sein, das zu machen, worauf du Bock hast, ne, eben ist dann halt auch wieder der.
Ist halt auch ein romantischer Gedanke.
Ja, ist ein romantischer Gedanke, ja. Genau. Und halt auch so, ne, dieser Bohem-Charakter außerhalb von einer Gesellschaft zu existieren und dein Ding zu machen, das ist sehr spannend und das wollte ich.
Und das ist allerdings nur spannend, wenn es funktioniert am Ende.
Ist nur, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ne, ich habe ja am Anfang schon gesagt, mir war klar, dass das nicht unbedingt dahin führt, dass ich ein berühmter Künstler werde, der Geld damit verdient. Aber allein der Lebensentwurf war für mich schon okay.
Ja,
ne?
Okay.
Aber zu merken, dass das halt wie jede andere freie Wirtschaftssituation eigentlich nur darum geht, dich selbst zu vermarkten und irgendwie an deinem Marktwert zu arbeiten und Connections zu machen und halt einfach zu merken, das ist ein Business wie jedes andere.
Genau.
Das hat mich abgefuckt.
Ja.
Und das hat man schon früh gemerkt, weil es Leute gibt, die da ganz anders rangegangen sind, eben nicht so naiv und romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe.
Wird sowas im Studium gelernt? Selbstvermarktung und sowas?
Es gibt, das ist unterschiedlich. Ne? Also
das ist ja
so ein Klassensystem in der Akademie. Ja. In Düsseldorf war das so ein Klassensystem, dass du einfach zu einem Professor gehst, das ist dann ein Künstler, der halt tatsächlich international erfolgreicher Künstler ist und der gibt seinen Senf ab zu dem, was du machst.
Ja.
Und da gibt es ganz unterschiedliche Menschen, das sind Künstler, ne? Das sind keine Lehrer. Das heißt, die haben ihre eigenen Vorstellungen und die geben die weiter. Und da gibt es welche, die da ganz viel Wert drauf legen, die auch den Studenten dann auf der Ebene weiterhelfen und schon früh Connections für die machen und gucken, dass ihre Studenten vielleicht irgendwo platziert werden auf dem Markt. Und es gibt Leute, die sagen, das ist völlig unwichtig.
Mhm.
Ja? Ich hatte einen, der gesagt hat, das ist völlig unwichtig.
Hattest du denn das Gefühl, als du aus diesem Studium rauskamst, dass du jetzt Künstler bist? Oder dachtest du nur so, ich habe meine Zeichenskills noch weiter verbessert, aber als Künstler fühle ich mich eigentlich gar nicht.
Nee, du hast ja auch deine technischen Skills in dem Sinne nicht wirklich weiter verbessert. Also du hast natürlich, ich habe halt angefangen, Bilder zu malen und habe dann bestimmte Techniken mir selbst noch weiter erarbeitet.
Hast du dann auch aber mit Öl gemalt und sowas, klassisch?
Ja, ich habe mit Öl angefangen, später habe ich nur noch mit Acryl gemalt, aber
Großformate, kleine Formate?
Riesenformate.
Wie groß?
Boah, das größte Bild war, glaube ich, 3 Meter mal 2,40 oder so. Ne? Also so richtig Riesendinger,
und die kein Arsch kaufen kann.
Mehr oder weniger noch gegenständlich, also ganz abstrakt ist das nie geworden bei mir, aber ich habe mich dann in einer ziemlich lange mit Architektur beschäftigt und das waren schon sehr strukturelle Arbeiten. Also da ging es dann nur noch so um kompositorische Faktoren.
Aber was waren das für Motive? Beschreib mal.
Häuser. Ich habe einfach Häuser gemalt.
Ja.
Relativ langweilig.
Ja, aber.
Für so im ersten. Also ich fand es nicht langweilig, ich fand das total spannend. Ich habe auch in diesen ganzen Häusern und in der urbanen Situation, die ich dann da geschildert habe, habe ich ganz viel für mich selber abgelesen, ne, und habe mir so gesellschaftliche Gedanken gemacht. Ich glaube nicht, dass das da wirklich seinen Ausdruck gefunden hat. Also da bin ich, glaube ich, an
meinen... Du musstest das bei der Vernissage dann immer dazu sagen, wie das gemeint ist, so, ja?
Ja, gut, das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Man sollte als Künstler so wenig wie möglich genau. über seine Sachen reden, weil sonst wäre man ja vielleicht Schriftsteller oder Kunsthistoriker geworden. Genau. Also ja.
Das. Wo sind die ganzen Arbeiten heute?
Ich habe noch ein Atelier in Düsseldorf. Ja. Das teile ich mir noch mit einem Bekannten. Und das habe ich noch, da stehen die alle im Lager.
Mhm. Ja. Wenn du dir heute ein 12, 15 Jahre altes Bild von dir anguckst, was vielleicht so ein bisschen weiter hinten ist, was du ewig nicht gesehen hast, und du holst das vor, was löst das in dir aus?
Du, ich mag die immer noch gerne, ne? Also ich habe das, ich habe mir da ja schon Gedanken zugemacht und ich habe, das ist ja auch.
Lässt sich oder kannst du an diesen Bildern immer noch ablesen, wie du damals als Typ drauf warst? Hilft dir das doch, dabei?
Absolut. Ja, 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 natürlich. Ne? Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen wie Tagebuch lesen.
Ja, voll.
Ja. Ja. Mhm. Das schon.
Und du hast auch Bilder verkauft?
Ich habe auch ab und zu Bilder verkauft. Ne? Also ich habe, natürlich hat man sich bemüht, an Ausstellungen teilzunehmen und irgendwelche Stipendien vielleicht abzugreifen oder so, aber...
Aber ich ahne so dieses sich vermarkten und so, ja, war dir insgeheim war so ein bisschen zuwider, ne?
Ja, absolut. Ja. Also ich habe, ne, du hattest dann, du musstest auf Ausstellungseröffnungen gehen, auf Kunstmessen, du musstest irgendwie, ja, du musstest was bedienen, was ich nicht bedienen konnte und ja, dann
und,
auch
und,
nicht
wollte. Und dieses romantisierte Bild eines Künstlers, das kollabiert ja in dem Moment total, weil im Endeffekt bist du Klinkenputzer,
absolut.
Ja?
Ja, es ist, ja, absolut. Ja. Also, ich glaube, wenn ich da nicht was ja dann auch sich immer so, ich habe mich ja in der Zeit auch weiter tätowieren lassen und so, und das war, ne, wie ich schon gesagt habe, das ist ja so eine Haltung, an der man sich auch festhält, ne, das ist so eine Einstellung, und dieses Abseits halt von bestimmten Sachen stattfinden, das war so stark in mir ausgeprägt, dass mich das dann nicht so deprimiert hat, weil ich mich da dann genauso gesehen habe. Dann habe ich halt gedacht, ja, okay, da passe ich auch nicht rein. Aber ist ja auch gut so, weil ich will ja auch gar nicht da reinpassen.
Ja, ja, okay.
So, ne? Nur dann musst du natürlich gucken, wo gibt es denn irgendwo so eine Zwischenwelt oder eine Metaebene, wo du reinpasst.
Ja.
Ne? Mhm. Und da hatte ich halt das Glück dann irgendwann
ja, aber ganz
mit
kurz,
dem Tätowieren.
Da grätsch ich jetzt rein.
Ja, ja.
Du hast gesagt 2003, 2004.
Ja.
Jetzt hat es mal bei mir geklackert, weil der Till aufgestanden ist, obwohl ich ihm das nicht erlaubt habe. Ja. Ja. Ne, das sind diese freien Künstler, die machen, was sie wollen.
Immer wieder non-konform.
Man hat Kunst studiert. Ich wollte aufstehen, wann ich wollte.
Ja, genau.
2003, 2004 dein Kunststudium beendet, aber erst so 2009, 2010 als Tätowierer oder zu tätowieren angefangen. Das heißt, da ist ein Gap von 6 Jahren irgendwas.
Da habe ich als freier Künstler gearbeitet, habe kein Geld verdient und habe Gelegenheitsjobs gemacht.
Ne? Okay, so Bar und so. Und, genau. Ja.
Ausstellungsaufbau, gekellnert, Messebau, solche Sachen.
Kannst du dich dann noch an den einen Moment erinnern, wo es wirklich geklickt hat, so nach dem Motto, ey, Tätowierer werden wäre eine Option?
Nee, gar nicht. Also das haben mir ja auch oft Leute dann nahegelegt, ist ja auch naheliegend. Ne? Du zeichnest viel und malst und lässt dich tätowieren. Ich habe mich da ja auch mit Leuten, also wie gesagt, den Olaf kannte ich schon dann lange und war halt mit Leuten zusammen. Ich habe mich auch mit dem Olaf und mit dem Hennes damals immer getroffen. Da habe ich noch studiert.
Die haben zusammen gemalt,
da gab's immer so, die haben immer so einen Zeichenabend gehabt.
Dienstagsabends beim Olaf
zu Hause.
Ja, ja.
Da bin ich dann auch dazu gekommen und habe da irgendwas gezeichnet auch, so weil ich einfach mit denen abhängen wollte.
Ja. Du hast irgendwas gezeichnet.
Ja.
Waren das schon, die auch Tattoo-Motive gezeichnet haben? Oder du hast wirklich tatsächlich
ich
was
da
ganz
auch,
anderes?
Nee, überhaupt nicht, weil ich das halt auch gar nicht, weil ich das schon total respektiert habe, dass das eine eigene Bildsprache ist, in der ich mich jetzt gar nicht zu Hause fühle.
Hm.
Ja, also ich habe da Skizzen für Bilder gemacht oder so oder ich weiß es gar nicht mehr genau.
Also du wärst jetzt nicht drauf gekommen, ich mache jetzt mal einen Dolch und eine Rose oder so.
Nee, habe ich nicht gemacht. Ja. Also ich habe mir das gerne angeguckt, was die da gemacht haben und fand das spannend, aber habe das überhaupt nicht gemacht. Gar nicht. Also damit habe ich wirklich erst angefangen, als ich dann wirklich tätowieren gelernt habe im Laden.
Hm.
Da habe ich angefangen, die Sachen zu zeichnen Und darüber, weiß ich nicht, dann habe ich da Rosen abgezeichnet, die da rumstanden. Und dann habe ich mich gefragt, warum sieht die Rose, die ich jetzt abgezeichnet habe, anders aus als die Rose, die der Olaf tätowiert. Und dann habe ich das zusammengebracht und überlegt, okay, warum wird das so runtergerechnet? Ah ja, verstehe ich, aufgrund der Lesbarkeit, bessere und so weiter.
Ja,
ne?
Ja. Ja, aber ist ja total spannender anderer Ansatz. Ich meine, der Marcel Christensen war vor ein paar Wochen, wahrscheinlich jetzt schon 3 Monate her oder was, und der hat halt angefangen zu zeichnen, weil er Tätowierer werden wollte, ja. Das wusste er schon, und hat dann angefangen, Tattoo-Motive abzuzeichnen, und bei dir ja total interessant.
Ich wollte auch nie irgendwas werden, ich wollte auch nicht, was hast du vorhin gefragt, ich wollte auch nicht Künstler werden, ich habe mich nicht an der Kunstakademie beworben, weil ich dachte, ich werde jetzt Künstler, man kann auch nicht Künstler werden. Und insofern…
Das ist so ein Mindset, das hat man oder nicht.
Genau, das ist einfach nur, wo finde ich jetzt… das Refugium, wo ich das weitermachen kann, was ich eh machen will. Ne? Ich hätte auch einfach gucken können, dass ich weiter Graffiti mache und damit versuchen, irgendwie Geld zu verdienen oder so. Ne? Aber das war mir dann auch zu langweilig. Da hatte ich auch schon wieder, also ich bin auch so jemand, der nicht, ich kann nicht so lange verweilen. Ja. Ich brauche da auch immer wieder was Neues. Ich muss mich da immer so ein bisschen, nochmal so einen Schritt rüber gehen wieder und was Neues finden.
Ja. Ne? Als du dann angefangen hast, Tattoo-Motive zu zeichnen, da wollte ich nämlich eigentlich gerade drauf hinaus. Dir war wahrscheinlich relativ auch schon schnell klar, dass das eigentlich für dich gar keine große Herausforderung ist, das zu zeichnen, oder? Oder wurdest du da auch mal böse überrascht, so nach dem Motto, so, ja, ist halt ein Deutsch, den zeichne ich jetzt.
Bis heute werde ich da böse überrascht. Also, ich finde, dass das ist eine große Kunst, ein Motiv zu zeichnen, was als Tätowierung wirklich total funktioniert.
Ja.
Ne, also das ist, wirklich jetzt so, gerade bei komplexen Sachen oder so, also wenn du jetzt mal einen ganzen Arm nimmst oder so, ne, dass du da eine Zeichnung machst, wo wirklich Kontrast und Komposition so gut funktionieren, dass das einfach alles stimmt, unabhängig vom Motiv, ist scheißegal, ob da ein Totenkopf drauf ist oder eine Taschenuhr, sondern dass der Arm einfach geil aussieht, ne, von weitem weg, von nahem. Du kannst ja auch ruhig detailreich arbeiten. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass immer, also Lesbarkeit heißt ja nicht, dass man nur bold arbeiten kann, sondern du kannst ja auch schon in Details gehen. Es geht trotzdem darum, dass du aus verschiedenen Perspektiven immer noch erkennst, was es ist. Also wenn ich von Weitem drauf gucken kann und sehe, was es ist, dann kann ich ja ruhig nah rangehen und erkenne noch mehr Details. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Es muss trotzdem nachher alles schlüssig sein. Und das, finde ich, ist immer wieder eine große Herausforderung.
Wenn ich mir deine Arbeiten so angeguckt habe, du warst am Anfang, glaube ich, relativ viel traditional unterwegs.
Ich habe ja selber auch hauptsächlich traditional Sachen, das hat mich schon angesprochen, und wenn du dann bei Olaf und Hennes landest, dann ist das halt das, was erstmal präsent ist. Ne?
Ja. Aber in letzter Zeit machst du sehr viel schwarz-graue Sachen auch, ne?
Genau, ja.
Wie kam es dazu?
Das war auch keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, oh, da habe ich jetzt aber was entdeckt, sondern das ist auch aus der Not herausgeboren, dass ich halt der Auszubildende war, und Hennes und Olaf haben ihren Kundenstamm, die wollen das Zeug von denen haben. Die was haben halt traditional die traditional ist. Sachen gemacht.
Genau.
Und da kam jetzt keiner rein und hat gesagt, ich hätte gern einen Schädel mit einem Dolch durch, das soll der Tilmer machen, sondern die Leute, die reinkamen, die ich tätowiert habe, die wollten halt irgendwie Maori-Arme haben oder einen kleinen Schriftzug oder halt dann die Taschenuhren und die Beckham-Arme oder so, ne? Und da musste ich mich dann irgendwie halt einfach reinsetzen und gucken, wie setze ich das um, dass es mir trotzdem Bock macht.
Ja.
Und so hat sich das dann entwickelt, ne? Ich bin da mehr so, ich bin da nicht bewusst hingegangen. Das ist das, was halt einfach an Kundschaft kam, und ich will halt nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Also versuche ich aus jeder Sache das rauszuziehen, was mir trotzdem Bock macht. Ne? Also die ersten Maori-Treibel-Arme, die ich gemacht habe, die haben mich total abgefuckt, ne? weil das auch schwer ist auf eine Art.
Ja.
Also rein von der Komposition, aber auch vom Technischen her. Ne? Also
ich glaube, da sind so Tätowierungen, wenn die richtig gemacht sind. Also ich glaube, dir fallen Fehler sofort schnell auf. Wenn die gut oder perfekt gemacht ist, nimmst du es so einfach wahr. Aber sobald da irgendwo ein Fehler drin ist, fällt dir sofort auf. So, ne?
Genau. Und das das habe ich dann aber versucht, trotzdem zu transformieren in irgendwas, was mir Spaß macht. Das heißt, wenn du dann anfängst, daraus irgendwie die kompositorischen Faktoren herauszunehmen, wie du so einen Arm aufteilst, wie du so ein Bein aufteilst, wie die Formen irgendwie, ne, ineinander greifen oder auch nicht, das kann Spaß machen. Und irgendwann hat mir das dann auch Spaß gemacht, weil ich das dann versucht habe, dahin zu transportieren. Ne? Mhm. Und das habe ich eigentlich bei allen Sachen so gemacht. Und was du dann viel machst, das entscheidet letztendlich auch so ein bisschen der Kunde, weißt du? Also die Kunden haben mich quasi dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Mir macht das alles Spaß. Ich tätowiere dir alles. Also ich habe auch nie, ich habe auch überhaupt kein Interesse an dieser ganzen Style-Fetisch-Nummer. Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen lassen. Mhm. Das ist mir viel zu langweilig. Mhm. Ich finde das spannend so und ich glaube, dass man trotzdem eine Handschrift hat. Also ich, das ist immer so ein bisschen, wie ich sehe dann den Tätowierer eher so als wie einen guten Schauspieler. Mhm. Das ist, du versuchst ja verschiedene Emotionen rüberzubringen. Du kriegst halt dein Drehbuch.
Aber meistens Comedy und meistens Drama, fertig.
Genau. So. Ja, ne? Und du kannst trotzdem, wenn du ein guter Schauspieler bist, der ganzen Sache deinen eigenen Charakter aufzwingen und trotzdem spielst du verschiedene Rollen.
Also siehst du dich doch als Künstler.
Was sagst du jetzt?
Jetzt habe ich ihn. Ja. Was war denn so der erste Tätowierer, wo es so richtig Snap gemacht hast, wo du dachtest so, boah, Alter, wie macht er das? Also irgendwie, den du wirklich studiert hast, weil du dachtest so, ey, es ist einfach unfassbar, ich will checken, wie der das macht, wie der arbeitet.
Auch da, also
wenn es einen gab.
Ja, das spielt da wieder genauso rein, weil ich kann das auch nicht sagen, es gibt einfach viel zu viele, ne? Hm. Also gerade jetzt so zu der Zeit, wo ich dann angefangen habe, selber zu tätowieren.
Das heißt 2009, 2010
ja, sowas, ne, ja. Da ist die ganze Tattoo-Welt ja schon so groß, und die Bandbreite an guten Tätowierern so unüberschaubar, dass ich mich da schwer tue, einen rauszunehmen und sage, der ist es jetzt. Also ich fand zum Beispiel eine Sache, die ich interessant fand, war, als ich den Stizzo mal entdeckt habe, diesen italienischen Tätowierer.
Der dir, glaube ich, auch die Hand tätowiert hat, ne?
Ja, genau. Von dem habe ich mir in Aachen auf der Convention dann mal die Hand tätowieren lassen, weil der diese ganze Traditional-Nummer.
Die Linien macht er anders. Ne? Der macht keine dicken Linien, sondern der arbeitet auch mal mit dünnen Linien.
Die Motive waren auch so, die kannte ich schon. Ja. Aber der hat es halt mit ganz feinen Linien tätowiert.
Genau.
Und da fand ich fand, dass das erstens natürlich irgendwie einen ganz schicken Look hatte. Ja. Aber ich fand das auch interessant, dass halt das auch funktionieren kann.
Ja.
Ich dachte immer so, alles klar, bold heißt auch dicke Linie. Ja. Aber du kannst auch eine bolde Tätowierung machen, die trotzdem irgendwie sehr sensibel gearbeitet wurde. Das ist so eine Sache, die mich zwischendurch dann mal so gestoked hat irgendwie. Aber es gibt tausend andere, die mich auch dann irgendwie beeinflusst haben. Und hey, da gucke ich in alle Richtungen. Da kann ich auch nicht aufhören irgendwie. Also ich kann mich da nicht, auch da kann ich mich nicht festlegen. Ne? Also ich sehe alles. Ich muss auch alles sehen. Mhm. Also ich kann mich nicht auf eine Sache nur beschränken.
Guckst du viel Instagram? Oder sagst du so, boah, Viertelstunde am Tag muss reichen, weil man verliert sich ja auch da drin. Aber ich meine, du bist auch Papa so, zwei Kinder und so. Verplempert man da seine Zeit? Wenn du Sachen siehst, die du geil findest, screenshottest du was? Wie gehst du damit um?
Ja, mache ich.
Was? Alles.
fast kaum Tätowierungen. Ne? Also ich habe angefangen, auch auf Instagram ganz vielen anderen Seiten zu folgen. Also eben weniger Tätowierern zu folgen, als vielmehr keine Ahnung, irgendwelchen Künstlern oder Comicseiten oder 70er Jahre Vintage-Porn-Geschichten oder weißt du, einfach so, so Looks und visuelle Reize, die mich stimulieren. Das versuche ich mir darüber irgendwie zu holen. Dafür finde ich das auch ganz okay und da mache ich auch mal einen Screenshot.
Ja.
Von Tätowierungen mache ich, also weil mich hat das auch, am Anfang habe ich natürlich immer nur, bin auch ganz spät erst zu Instagram gegangen, ne? Ich war da immer sehr spät. Ich war auch ganz spät bei Facebook. Das sind alles Sachen, die mich eher, ich finde die eher anstrengend, die auch zu bedienen.
Ja.
Ne? Mag jetzt vielleicht auch einfach ein Generationsding sein.
Volle Kanne, ja.
Ne? Ich will das nicht verteufeln. Also ist okay, das gehört einfach mittlerweile dazu. Aber ich finde es trotzdem anstrengend. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich halt auch gemerkt, dass der ganze Feed, den ich da durchscrolle, unglaublich austauschbar wurde. Also es war so ein bisschen so, dass das zu 80% hätte das alles ein und derselbe Tätowierer sein können, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, okay.
Also klar gibt es dann da Unterschiede, aber Das hat mich, das fing an, mich zu langweilen. Und bevor mich jetzt Tätowierungen anfangen zu langweilen, habe ich gedacht,
ja, lieber nicht mehr
angucken, da muss ich jetzt meine Aufmerksamkeit streuen in eine andere Richtung.
Ja, ja. Was liebst du am Tätowieren am meisten?
Also tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass man, ich verkaufe da ja eine Art emotionalen Wert. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht nur, also ich finde das halt spannend, dass jeder Kunde, der zu mir kommt, der will da ja was ganz Persönliches mit ausdrücken. Ne? Ob das jetzt, das hat nichts mehr mit der Haltung zu tun, von der wir vorhin gesprochen haben, aber trotzdem hat jeder ja da seine Vorstellung, was das für ihn ausdrücken soll und ist was sehr Persönliches. Sonst würdest du dich, also du musst immer noch durch diesen Prozess des Schmerzes durchgehen, du musst das aushalten.
Ja.
Und dann hast du was, was für dich total wichtig ist. Ne? Mhm. Also und das für Leute machen zu können, das finde ich schon ziemlich gut. Also weil das ist auch dieser direkte Applaus, den du bekommst. Also es ist tatsächlich total schön, finde ich, wenn ich jemanden tätowiere und bin fertig und der geht zum Spiegel und du merkst halt, wie jemand
da passiert was
davon
gerade
begeistert ist. Wie du siehst, wie ne, der kriegt ein Leuchten in den Augen und denkt, boah, Alter, geil, das ist besser, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn das jemand sagt, dann das ist für mich einfach eine super Bestätigung und das ist auch das, was früher immer so, ne, als Künstler, das ist ja gerade als nicht erfolgreicher Künstler eine unglaublich einsame Angelegenheit,
weil
du malst dein Bild und es sieht keiner. Du willst, dass Leute das sehen. Der Weg dahin, dass Leute das sehen, der ist aber sehr lang und beschwerlich, wenn überhaupt. Du brauchst eine Ausstellung. Genau. Irgendjemand muss, dann muss die Ausstellung auch noch besucht werden.
Ja.
Und dann hörst du vielleicht mal irgendwann jemanden, der zu dir sagt, Alter, das Bild, das war geil, da stand ich davor und das hat mich berührt. Aber bis das passiert, da ist Wasser den Rhein runtergeflossen. Und beim Tätowieren ist das sehr unmittelbar.
Ja, ja, klar.
Und das finde ich ziemlich gut.
So Umgang mit Kunden musstest du lernen? Oder bist du, fiel dir das leicht? Weil manche scheitern echt an sowas.
Ich weiß, ne? Nee, mir fiel das relativ leicht tatsächlich, weil ich vorher,
Shop-Guy
ich habe halt viel, genau, Job war, ich habe halt viel gekellnert. Und das war so ein bisschen so, du hast halt unglaublich viele verschiedene Leute, die du alle gleich behandeln musst und denen du aber auch nicht vor den Kopf stoßen darfst.
Genau.
Ja. Und das hat schon funktioniert, plus die Tatsache, dass ich ja wirklich sehr klassisch die Ausbildung gemacht habe beim Olaf und beim Hennis und halt erstmal da 3 Jahre als Shop-Guy auch richtig gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte den Erstkontakt zum Kunden und habe da die Beratungsgespräche geführt und habe darüber auch irgendwie gelernt, okay, so ticken die, so reden die darüber, wie kann ich denen das beibringen, dass das keine gute Idee ist, ohne denen irgendwie zu sagen, das ist keine gute Idee, weißt du?
Ja, 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 okay. Ja. Ich stand mal selber 2-3 Jahre hinterm Tresen. Ne? Ich habe auch mal Shop-Guy gemacht oder sowas in der Art. Man muss irgendwann, glaube ich, aufpassen, dass man nicht über gewisse Sachen abgefuckt ist, die immer wieder kommen. Wie gehst du mit sowas um?
Also wenn ich jetzt ewig als Shop-Guy
weitergearbeitet hätte, dann wäre ich... Die arbeiten lange, 10, 15 Jahre und das ist echt so... Ja. So eine ziemliche Fuck-off-Attitüde. So, ey, wenn ich das jetzt nicht so machen kann, wie ich Bock drauf habe, so, dann geht auch woanders hin. Nee, oder es gibt welche, die sind halt sehr zuvorkommend und denken sich immer noch in die Kunden
rein. So ist das nicht. Ich sehe da schon, ich habe da großen Respekt vor dem, was ich mache und aber auch vor dem Kunden.
Ja.
Na, also, ich finde das oft anmaßend, dass quasi ein Tätowierer seinem Kunden vorschreibt, was er zu tätowieren, was er für eine Tätowierung haben soll.
Ja, ja.
Natürlich habe ich die Verantwortung, eine gute Tätowierung daraus zu machen. Ne? Und wenn das jetzt total klickt und ich mit dem Kunden direkt auf einer Ebene bin, dann können wir auch zusammen was machen, was dann tatsächlich wahrscheinlich auch das beste Endprodukt beinhaltet. Aber wenn das nicht so ist und ich da einen Kompromiss eingehen muss, dann akzeptiere ich das und ich ziehe da meinen Lustgewinn einfach wirklich aus der reinen Tätigkeit. Das Tätowieren macht mir einfach Spaß.
Ja, okay.
Und was das für ein das Was ist mir dann viel wichtiger als das beziehungsweise das Wie ist
im Sinne
wichtiger als das Was,
genau,
so wollte ich sagen.
Ja,
ne?
Ja.
ob der jetzt, also das Motiv ist dann mehr oder weniger austauschbar. Und ja, ja. Der Prozess des Tätowierens ist, macht mir so viel Spaß und ich hoffe, dass ich das nicht verliere, weil dann wird es vielleicht blöd, aber dann kann ich ja auch immer noch Kellnern gehen oder vielleicht doch Künstler werden.
Die Corona-Pause jetzt, wie lange hast du nicht tätowiert? Jetzt 7 Wochen, 8?
Ja, das war jetzt der, ja, ich würde also 8 Wochen, glaube ich. Es war der tatsächlich jetzt auch der längste Zeitraum
in meiner. Also du nicht tätowiert hast, ne?
Ja, ja. Ich habe mal zwischendurch, ne, ich fahre natürlich mit meinen Kindern mal in Urlaub. Das waren dann vielleicht 3 Wochen.
Ja, ja.
Das war das längste, was ich nicht tätowiert habe. Und jetzt, das war jetzt der längste Zeitraum, ja.
Das heißt, du vermisst das gerade total wahrscheinlich.
Ich vermisse das. Also ich habe mich zwischendurch einmal selbst tätowiert.
Wie war das nochmal? Ach ja, so, ja, okay. Was hast du gemacht? Das ist echt so hier. Geil, dass du mit kurzer Hose hier sitzt.
Da.
Ja.
Das habe ich mir tätowiert.
Ich kann es gerade nicht.
So ein kleiner Schriftzug, da steht Anti.
Ach so, ja, ah, jetzt habe ich es. Ah, ich dachte erst so, das sieht so ein bisschen aus wie Sperma meets. Und dann dachte ich, so eine Kralle, die aus der Haut kommt.
Da siehst du mal, jeder sieht da was anderes drin.
Ja, 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 ja. Weißt du schon, was die erste Tätowierung sein wird, die du machst, wenn du jetzt wieder anfängst?
Ja, müsste ich in meinen Kalender gucken. Jetzt nichts, wo ich, also wie gesagt, jede Tätowierung ist mir da gleich lieb eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja. So dein Freundeskreis, wie viele Tätowierer, wie viele Nicht-Tätowierer? Ich könnte mir vorstellen, gar nicht so viel, weil du hattest ja, wie gesagt, ein Nicht-Tätowierer-Leben eigentlich schon vorher, ne?
Ja, ja. Ja. Ich habe gar nicht, ich habe auch nicht so viele Freunde, also.
Das ist egal, du brauchst ein paar, wenn die gut sind, dann reicht das. Ja,
ja eben, ne, also, wie gesagt, den Olaf kenne ich schon total lange, den zähle ich einfach zu meinen Freunden, auch wenn der halt mein Chef quasi ist. Ansonsten habe ich auch Freunde aus der Studienzeit behalten, ne, mit denen ich mich auch immer noch gerne unterhalte. Aufgrund des, das ist eher so, dass ich, als ich Kinder bekommen habe, da brechen soziale Kontakte so ein bisschen ein. Also
ja, sind die
nicht mehr so regelmäßig.
10, ne? 6 das, und 10 sind deine
Kinder? 10 und 6 sind meine Kinder.
Ja, genau.
Und wenn du dann ernsthaft tätowieren willst, das ist ja auch was viel Zeit frisst, dann ist das eigentlich alles, was so deine Zeit auffrisst, ne? Familie und Tätowieren und viel mehr passiert da nicht. Also ich bin früher, war ich da ein eher sozialerer Mensch mit viel Weggehen und kannte viele Leute und habe mich auch oft mit Leuten getroffen. Das mache ich eigentlich seit 10 Jahren nicht mehr.
Weil es einfach nicht geht.
Ja, ist auch nicht mehr interessant für mich. Also die paar Leute, die ich an einer Hand abzählen kann, die sehe ich dann so alle paar Monate mal. Und das sind aber eigentlich alles nicht, also hey, halb, ne? Paar Tätowierer, paar Nicht-Tätowierer, weiß nicht.
Wie ist so unter deinen Leuten, mit denen du studiert hast, so kriegst du da was mit? Oder hast du es am Anfang, als du angefangen hast zu tätowieren, mitbekommen, dass da welche gesagt haben, so, ah, guck mal, jetzt wird der Tätowierer, meine Güte, so.
Das kriegst du ja nicht mit, was die Leute hinter deinem Rücken sagen.
Ja.
Aber natürlich, jeder, der, das ist ja ein Riesendruck, wenn du freie Kunst studierst, also als nicht erfolgreicher Künstler, bist du ja in der Außenwahrnehmung eigentlich, das ist ja das Tragische,
du bist ja
der letzte Dreck. Du bist ja nix.
Genau, richtig. Ja, ja. Ne? Du bist also gescheitert.
Du bist, genau.
Genau.
Du,
gescheitert ohne
kannst,
Geld.
Das ist so, wenn jemand dich gefragt hat, was machst du so? Ja, ich bin Künstler. Ah, kannst du davon leben? Nee, ach so. Weißt du, das ist so.
Dann bist sobald du sagst ja.
Ne?
Ja, genau.
Und das ist immer so schwer, weil man das ja auch, woran misst du denn, ob jemand ein Künstler ist? Nur weil der irgendwie extrem erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass der ein guter Künstler ist. Und
nur
weil jemand
ein guter Vermarkter
verdient, heißt das nicht, dass er nicht besonders gute Kunst macht. Ne? Es ist halt leider so, die Kunstgeschichte wird halt auch nur von Gewinnern geschrieben und nicht von denen, die es nicht geworden sind. Ne? Da gibt es bestimmt 1 Million tolle Maler, von denen wir nie was gehört haben und die Bilder auch nie gesehen haben. Ist halt einfach so.
Oder viele wurden ja nach ihrem Tod erst berühmt.
In dem Moment, wo du als freier Künstler, der da mal mitgespielt hat, beruflich dich umorientierst, da wird auf jeden Fall, natürlich werden da Leute sagen, ja, war ja klar.
Er hat es ja nicht geschafft.
Ja. Und entweder sagen sie, sind sie dir wohlwollend und sagen, gut, dass der jetzt irgendwo mit Geld verdienen kann.
Ja.
Oder die sagen halt, der war ja eh scheiße.
Ja, lustig. Guckst du viel, gehst du ins Museum, guckst dir Ausstellungen an?
Ja.
Gibt's ja auch viele.
Also das ist ja auch eben, ne, das kannst du ja alles nicht trennen. Es hat an meiner Arbeitsweise hat sich ja eigentlich auch nichts geändert. Ich bin halt früher ins Atelier gefahren, ich habe gezeichnet und habe Sachen dann auf eine Leinwand gemalt. Jetzt fahre ich ins Tattoo-Studio und zeichne und tätowiere das auf Leute drauf.
Und nimmst aber Geld mit nach Hause
abends. Und nehme Geld mit nach Hause, ne? Aber von der ganzen Sache her hat sich da ja überhaupt nichts geändert. Und ich interessiere mich da immer noch für. Und ich habe halt aus dem Studium natürlich schon so eine, eine Sache mitgenommen, dass ich, darüber habe ich viele Sachen kennengelernt einfach, ne? Das ist ja ein Einstieg auch in eine Welt, die du vorher nicht kanntest, also viel Kunst einfach, Künstler kennengelernt und so, ob alte oder neue, zeitgenössische, ne?
Ja.
Und das gucke ich mir immer noch total gerne an. Daraus hole ich ja auch, wie ich gerade gesagt habe, auch Inspiration. Also das sind Sachen, die ich mir viel lieber angucke.
Als Tätowierung,
da gehe ich lieber in eine Ausstellung und gucke mir irgendeinen guten Renaissance-Maler an und kann mir da Sachen rausziehen, die dann irgendwie sich auch durch ganz viele Filter wieder manifestieren in dem, was ich zeichne, für eine Tätowierung, als dass ich mir jetzt irgendwie ein Tattoo-Magazin angucke oder auf Instagram mir irgendwelche Fotos angucke von Tätowierern.
Was war deine schönste Tätowier-Erfahrung? Also, wo du selber ein Tattoo gekriegt hast, wo es einfach irgendwie geklickt hat und du dachtest so, Mensch, ey, das war mal richtig cool jetzt.
Kann ich so auch nicht sagen, weil ich ziemlich viele Tätowierungen eigentlich nur von Tätowierern habe, die ich auch persönlich kenne und mag. Also bin jetzt nicht so der Sammler.
Ja.
Und dann ist halt alles, ist jede Tätowierung, die ich dann bekommen habe, war dann immer eine gute Erfahrung, weil wir halt einfach so miteinander eine gute Zeit hatten. Da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war eine besonders gute Erfahrung.
Ja. Das heißt, es ist ja auch noch nicht passiert, dass du mal zu einem Tätowierer, wo du nur die Arbeiten aus dem Netz kanntest oder so und von dem wolltest du was haben, der Typ war ein Arschloch?
Doch, klar.
Ja, doch.
Das ist schon passiert, ja.
Okay. Wer? Ja.
Das war, da bin ich in London auf der Convention zu BJ Betts gegangen und wollte einen Schriftzug haben.
Ja.
Und
Kalifornien ist der?
BJ Betts?
Ami auf jeden Fall, ja.
Also Ami, der für seine Schriftzüge so bekannt ist.
Ja.
Ne? Der, und der, ja, die sind auch super, ne? Der macht super schönes Lettering und da hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Ich fand, kacke, aber das ist halt so Convention, ne? Weiß ich nicht, hatte der vielleicht was anderes im Kopf, aber der hat mich halt ewig warten lassen.
Aber du hast das Tattoo bekommen.
Ich habe das Tattoo bekommen, ja. Das Tattoo ist auch okay, ne? Darum geht's ja gar nicht, es geht um die Erfahrung.
Genau.
Die Tätowierung ist vollkommen in Ordnung, aber die Erfahrung war keine coole Erfahrung. Weißt du? Und dann, da es mir, wie gesagt, nicht so drauf ankommt, dass ich jetzt so eine super cleane, tolle Tätowierung habe, ist das dann halt schade eigentlich. Ne? Weil natürlich, wenn ich dann mal irgendwie zu einem anderen Tätowierer gehe, dann wünsche ich mir natürlich, wenn ich den nur über seine Arbeiten kenne und die Arbeiten gut finde, wünsche ich mir, dass der Typ auch gut ist und dass ich irgendwie da was mit verbinden kann. Ne? Also ich habe eine Tätowierung zum Beispiel von Dan Gilsdorf und den habe ich als einen total angenehmen Menschen empfunden.
Ne? Wo hast du die gekriegt? War der mal in Europa?
Der war in Aachen.
Beim Andreas zu Gast wahrscheinlich.
Weil erste Aachen-Convention war er da.
Welches Tattoo ist das?
Hier hinten. Siehst du das?
Auch ein schwarzes Herz mit einer Rose durch.
Ja, genau. Ja,
cool.
Den fand ich total sympathisch irgendwie.
Ja.
Jetzt auch nicht, ne? Kann ich jetzt nichts Besonderes erzählen. War jetzt nicht so, dass wir tiefe Einsichten miteinander geteilt haben und Nummern ausgetauscht haben und seitdem täglich telefonieren. Aber das war einfach so, das ist ein guter Typ irgendwie.
Ja, ja. Machst du Guest-Spots? Machst du sowas? Oder ist das wegen deiner Familie eigentlich nur eingeschränkt möglich?
Nee, ich mach das schon vielleicht auch gerade wegen der Familie, weil ich halt auch manchmal ganz gerne dann rauskomme.
Ja, okay.
Und weil es natürlich auch so ist, dass ich schon, das ist ja schon immer so eine sehr eintönige Sache ab einem bestimmten Zeitpunkt. Du sitzt immer im gleichen Raum, ne? Du hast immer die gleichen Leute um dich herum. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen das versucht, auf jeden Fall ein bisschen zu zerstreuen auch. Also ich habe jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, schon 2 Jahre oder so, bin ich relativ regelmäßig zum Andi nach Aachen gefahren und habe da Guest-Spots gemacht. Aber auch andere Leute, die ich kenne, ich bin von Anfang an nach Münster gefahren und habe bei Tätowiersucht Guest-Spots gemacht, weil ich mit denen halt auch schon ewig, wie gesagt, Tanina kenne ich seitdem.
Ja.
Ich mich habe da das erste Mal tätowieren lassen und dann der Frank, der da arbeitet, das ist ein Jugendfreund von mir. Hm. Das sind halt Leute, die ich kenne. Ne? Und außerdem wohnt meine Familie da. Also da fahre ich gerne hin.
Ja.
Dann habe ich mit dem Henning habe ich mal angefangen, so ein paar Conventions zu machen.
Henning Forster. Genau, der war bei Monkey Business.
Genau.
Dann war er, glaube ich, bei Pino Cafaro.
Naja, vorher auch. Hat in Bonn angefangen, dann ist er zum Pino gegangen und dann von Pino zu Monkey Business.
Genau, zu Snüden, nach Forchheim,
genau.
Ja.
Und ich habe den Henning schon relativ früh kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, die auch mal in Münster Guest-Spots gemacht hat, die Fiona. Mhm. Und mit der Fiona und dem Henning bin ich damals, das war meine allererste Convention, die ich alleine gemacht habe, sind wir nach England gefahren und haben in Portsmouth bei so einer Convention mitgemacht.
Ja.
Da habe ich den kennengelernt, da hat er noch in Bonn gearbeitet und war, glaube ich, gerade dabei, dann zum Pino zu gehen.
Ja.
Und wir haben dann so über die Jahre haben so eine Freundschaft ausgebildet und mit dem bin ich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, öfters mal, sind wir nach Kassel zur Tattoo-Menta gefahren und haben die Custom Culture gemacht in Herten und solche Sachen und weiß nicht, ich war mal beim Chris in Hamburg.
Chris Detmer, Black Hole.
Tätowieren. Ja. Ja. Beim Snüden war ich ein paar Mal in Forchheim. Also so ein paar Sachen mache ich, habe ich auch Spaß dran, aber ich kann es halt leider nicht so oft machen, wie ich es manchmal vielleicht möchte oder auch nicht so ausgedehnt, wie ich es manchmal gerne möchte, aufgrund der Familiensituation.
Ja, ja. Kannst du gut abschalten?
Ja, ich kann extrem gut abschalten.
Das heißt, du sitzt nicht abends auf der Couch noch mit dem iPad und zeichnest irgendwas?
Doch, aber das ist für mich abschalten.
Ah, okay. Aber du zeichnest dann für dich und nicht für den Kunden am nächsten Tag?
Ja, ja.
Ja, okay. Warst du mal in den USA? Hast du dich da tätowieren lassen? Rumgereist?
Ich war oft in den USA, habe mich da aber nie tätowieren lassen. Also ich bin 93, 94 habe ich mal so ein Austauschjahr gemacht. Und habe ein Jahr lang in Washington D.C. gewohnt und bin danach da regelmäßig hingefahren und habe Freunde besucht.
Wusstest du vorher auch schon, dass da sehr viele einflussreiche, geile Punkbands herkommen?
Ja, ja, natürlich.
Logisch, ja, ja, okay. Ja, ja. Ja.
Dann bin ich mal mit dem Olaf, noch weit bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, selbst zu tätowieren, sind wir zusammen nach San Francisco geflogen und haben habe ich mit ihm seinen Tattoo-Trip gemacht. Da hat er sich von Jeff Whitehead tätowieren lassen und von Chris Conn.
Das war im Jahr, ich würde sagen, 99 oder 2000 muss das gewesen sein.
Nee, ein bisschen später. Das muss ein bisschen später.
Ich habe 2000 meinen Arm vom Hennes angefangen.
Okay.
Und da hatte der Olaf die Sachen schon. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das kann dann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr am Schirm, wann das war.
Alte Männer, ja.
Aber ja, ist lange her und das war halt so ein Tattoo-Trip, ne?
Ja.
Also da sind wir, ich hatte halt gar kein Geld, ne?
Okay. Du konntest gerade so die Reise finanzieren.
Genau.
Ja.
Ich hätte mich da gar nicht tätowieren lassen können, weil ich gar kein Geld hatte.
Ja.
Aber ich fand das schon spannend und ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wer was ist. Also ich war auch überhaupt nicht beeindruckt jetzt von irgendwelchen Personen. Also wer Jeff Whitehead ist, wer Chris Conn ist, war mir relativ egal.
Ja.
Ich fand die Chris Conn-Tätowierung fand ich ziemlich geil, die er bekommen hat, jetzt einfach so, ne?
Ja.
Habe ich schon gesehen, dass das natürlich gut gearbeitet ist irgendwie.
Ein Frauenkorb auf dem Bein oder was?
Genau.
Ja,
ja, ja, der ja, so, da ja. sind so fliegende, hält glaube ich so Goldtaler noch in der Hand und dann gibt es so fallende Rosenblätter und so.
Ja.
Und,
aber du musstest doch Olafs also konkret gefragt haben, warum ausgerechnet von dem?
Nö, habe ich den nicht gefragt, weil er den gut findet einfach.
Ja, ja, okay, weißt du? Okay.
Das war schon klar.
Ich stehe auf den und vielleicht kriege ich ein Date.
Ja, oder? Nee, weil das, ich habe das, man kennt das ja auch aus anderen Sachen, also wenn du irgendwie beim Graffiti weißt du halt, die und die Typen finde ich total geil, weißt du, dann findest du irgendwie, weißt du, wen gab es damals, die waren so die Helden, so ein Motu aus Paris oder ein Lumit aus München oder so und klar, wenn du, es gab bestimmt auch Leute, die dann extra irgendwo hingefahren sind zu Jams, um die zu treffen und mit denen abzuhängen.
Ja.
War jetzt auch nie mein Ding, also ich war da immer sehr sehr anti-autoritär und Hierarchien haben mich auch nie interessiert. Also das ist so.
Ja. Also du würdest dir jetzt nicht von einem total angesagten Star-Tätowierer in Anführungszeichen Tattoo holen, nur um von dem Tattoo zu haben. sondern das ist dir relativ wurscht.
Ja, ich habe auch die Tätowierung eigentlich von den Leuten, die ich nicht kannte, habe ich ehrlich gesagt wirklich nur aufgrund von rein beruflichem Interesse. Also ich versuche die immer an Stellen zu haben, wo ich irgendwie zugucken kann.
Ah, okay.
Damit ich gucken kann, wie die arbeiten, weil mich das interessiert. Wie macht der das?
Ja.
Das ist das Einzige.
Lässt du dann auch mal im Nebensatz fallen, sodass du auch Tätowierer bist? Oder
wenn ich gefragt werde.
Wenn sich so ergibt, so, ne?
Ja, da lüge ich nicht.
Ja, ja.
nein, habe ich nichts mehr zu tun.
Okay. Ja, dieses Corona-Ding, ey, keine Ahnung. Hast du das verstanden, warum NRW zuletzt öffnet oder geöffnet hat? War so ein bisschen absurd, ne?
Habe ich nicht verstanden. Ich glaube aber auch, dass das keiner so richtig verstehen kann. Also das ist ja eine Situation, wo die Verantwortlichen auch nicht genau wissen, wie sie mit umgehen sollen. Also das fand ich, das ist das Einzige, was ich verstanden habe, dass keiner wirklich Bescheid weiß. Jeder versucht irgendwie da sich einen Reim drauf zu machen. Wie machen wir das jetzt? Wie können wir irgendwie so eine Gesellschaft nicht komplett einschlafen lassen? Und trotzdem irgendwie eine Sicherheit für unsere Bevölkerung gewähren. Ich glaube, dass das so ein, jeder versucht da irgendwie auf seine Art verantwortungsbewusst mit umzugehen. Hm. Und ich sehe da keine böse Absicht drin, dass die jetzt in NRW das später gemacht haben, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist eher eine Art von, Tätowierer waren einfach nicht auf dem Schirm.
Hm.
Weißt du? Deswegen in dem Moment, wo das dann genehmigt wurde, glaube ich, da kam das irgendwo an und dann haben die gemerkt, ach guck mal, da gibt es ja auch noch diesen kleinen Zweig der Tätowierer, warum, ja, weiß ich auch nicht, okay, komm, dann, die wollen auch wieder arbeiten, dann lassen wir die auch wieder arbeiten.
Das war tatsächlich so mit der erste Moment, wo mich Corona wirklich so, also so am Herz gepackt hat, wo ich so echt abgefuckt war, war, dass Andreas Köhn relativ schnell auch gesagt hat, so Aachen Convention dieses Jahr wird nicht stattfinden.
Mhm.
Weil, und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer ganz interessant vielleicht an dieser Stelle, es gab da halt den Plan, dass ich das vor Ort auch live mache, ne? Mhm. Dann hätte ich eine kleine Bühne gekriegt oder was auch immer und das wäre halt für mich so ein absolutes Highlight gewesen, absolut.
Ja.
Und da hätte ich dann auch so ein bisschen hingearbeitet, da hätte ich dann auch so einen 2 Wochen Veröffentlichungsrhythmus aufrechterhalten und hätte dann danach mal einen Break gemacht oder so, ne? Aber jetzt ist es halt noch 1,5 Jahre hin, bis zu, ne? Und das ist so ein bisschen so, boah, abfuck.
Ja, das ist total schade. Also klar, ganz viele Sachen, die nicht stattgefunden haben, die kann man bedauern, ne? Also ich hätte jetzt auch, ich wäre im Mai, wäre ich nochmal beim Chris in Hamburg zum Arbeiten gewesen. Ich wäre sogar noch früher, ich glaube im April wollte ich nach Forchheim zum Snüden zum Arbeiten, dann wäre ich jetzt, letztes Wochenende wäre glaube ich die Custom Culture gewesen, alles so Sachen, die nicht stattgefunden haben, finde ich auch schade, ne? Aber das sind nun mal einfach auch irgendwie, da kann ja keiner was für, das sind höhere Gewalten, da haben wir keinen Einfluss drauf.
Hast du konkret Angst um dich so, weil du hast auch 2 Kinder oder so, du bist dann demnächst mit Kunden in Kontakt oder so, oder ist es eher so, boah, ey, ich bin so weit von der Risikogruppe entfernt, selbst wenn ich es kriege, so geht es wahrscheinlich relativ spurlos an mir vorbei.
Weiß ich nicht, du bist ja ungefähr so alt wie ich, hast du
Angst? Bin 42, ja.
Hast du da persönlich Angst davor?
Nee, ich tatsächlich um mich nicht so. Ich würde jetzt nicht auf Gedeih und Verderb oder wie man sagt, meine Eltern treffen wollen.
Ja.
Mein Vater schnallt natürlich nicht so richtig, ne? So, Vater, irgendwann so, ey, du bist, sorry, dass ich dir das sagen muss, aber du gehst auf die 70 zu, du bist Risikogruppe. Ach, was, bin noch fit. So, ja, aber es ändert nichts daran, ne?
Nee, also um mich persönlich habe ich da nicht so große Angst, weil ich aber auch einfach das Gefühl habe, dass ich die Vorsichtsmaßnahmen so einhalten kann, dass ich das Risiko wirklich minimiere, glaube ich.
Ja.
Ne? Weiß ich ja auch nicht. Aber klar, ich habe auch, also, ne, mir tut das leid, dass hier die Mutter meiner Freundin, die in Düsseldorf lebt, die unsere Kinder oft sieht und auch immer wichtig war, so um, wir arbeiten beide und die hat mal ein Kind irgendwo abgeholt oder mal aufgepasst und so.
Geht gerade.
Das geht halt gerade nicht, ne? Und das tut mir halt, und auch meine Eltern können halt jetzt ihre Enkel dann nicht besuchen, so richtig. Das sind so Sachen, die tun mir leid. Und das verstehe ich aber auch und das, ne, da hätte ich halt auch Angst quasi jetzt oder fände das fahrlässig, das einreißen zu lassen und meine Kinder da abzustellen. Aber ich persönlich,
nee. Was mit Sommerurlaub, war was geplant wahrscheinlich, ne?
Ja, wir haben ja was gebucht, glaube ich, im Ende Juli und wir wissen noch nicht genau, ob vielleicht haben wir Glück und es findet statt irgendwie. Ja.
Kommt man da mit dem Auto hin oder müsste man da fliegen? Ja,
müsste man fliegen.
Ah, shit.
Mal gucken.
Ja, okay. Finale letzten Fragen. Ja. Du wirst sicherlich ahnen, was kommt. Frage 1, was kann der Mensch Till Pulpernick ganz gut? Und Frage 2, was kann er nicht so gut?
Ja, ich die Frage kenne ich ja schon.
Ja. Tradition aber, soll man pflegen, ja?
Ja, ich stehe nicht so auf so tiefen psychologische Einblicke. Also ich glaube, ich kann nicht so gut reden, von daher ist so ein Podcast für mich eine Herausforderung. Aber ich kann ganz gut zeichnen, deswegen bin ich ganz gut aufgehoben in der Branche, in der ich bin. Mehr kann ich da, glaube ich, nicht zu sagen.
Vielen Dank, Till Pulpernick.
Ja, super gerne.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.